Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Hälfte aller jungen Frauen weltweit ist bereits online sexuell belästigt worden. Das hat eine Umfrage von Plan International ergeben. 14.000 Frauen weltweit im Alter von 15 bis 25 wurden da befragt. Und zu dieser sexuellen Belästigung online zählen auch Fotos, also Dickpics zum Beispiel, ungewollt zugeschickt bekommen, meist von Fremden. In Finnland wird das ungefragte Versenden solcher Penisfotos jetzt härter bestraft. Und wir wollen in dieser Update-Podcast-Episode wissen, wie ist denn da die Rechtslage bei uns in Deutschland und wie hoch sind die Strafen? Außerdem Thema, Christian Schmidt aus dem Update-Team hat sich das Kreuzverhör im US-Senat von Amy Coney Barrett, der Kandidatin für den Richterinnenposten im Supreme Court, angeschaut. Und Christian sagt, das geht doch besser.
Ja, die Demokraten haben sich ja an ihr wirklich die Zähne ausgebissen, aber vielleicht hatten sie einfach die falsche Verhörtaktik am Ende. Ne? Wir gucken gleich mal, wie es besser geht und lassen uns das von einem Polizeipsychologen erklären.
Und wir sprechen über die Insel der goldenen Pässe, Zypern. Wer viel Geld hat, der kann über diesen Umweg EU-Bürger werden. Das nutzen wohl auch Kriminelle aus. Dafür gibt es immer wieder Beispiele. Sie bekommen damit einen wertvollen Pass, der ihnen Reisefreiheit garantiert.
Es gab letztes Jahr einen großen Skandal, bei dem dann festgestellt wurde, dass international gesuchte Kriminelle den Pass der Republik Zypern bekommen haben. Ganz prominent war dabei ein malaiischer Geschäftsmann, der international gesucht wurde.
Jetzt gibt es aber diesen goldenen Zypern-Pass erstmal nicht mehr. Die ganze Geschichte hier im Podcast zum Update am 14. Oktober. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Moment. Och nö, ein Penisbild, ein Dickpick. Oder vielleicht kriegt ja der ein oder die andere von euch auch ungefragt ein Klitpick. Aber sind wir mal ehrlich, es sind ja eher die Frauen, die ungefragt solche Fotos per Direct Message geschickt bekommen. Moderatorin Paulina Roginski zum Beispiel.
Ich finde es einfach unter aller Sau und ich finde das verstörend und ich finde, das grenzt an virtuellen Missbrauch. Und es passiert ohne Zustimmung und du gehst halt in so ein Postfach rein und auf einmal kommt da halt so ein Genitalbild und ich frage mich auch, was sich die Männer denken.
Finnland hat heute beschlossen, solche Dickpick-Verschicker, die müssen härter bestraft werden. Das Strafmaß reicht von einer Geldstrafe bis hin zu Knast sogar. Und bis nächstes Jahr soll dazu ein Gesetz verabschiedet werden in Finnland. Wir fragen uns heute im Update, wie ist das hier bei uns in Deutschland? Wie ist da die Rechtslage? Sprechen wir darüber mit Alexandra Braun, Anwältin für Sexualstrafrecht aus Hamburg. Hallo.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Frau Braun, solche Bilder, die fallen unter sexuelle Belästigung. Was kann ich tun, wenn ich sie zugeschickt bekomme?
Die erste Möglichkeit ist natürlich, Strafanzeige zu erstatten bei der Polizei, entweder direkt auf der Wache persönlich oder über eine Online-Wache.
Und was brauche ich dann für so eine Anzeige? Also was muss ich nachweisen?
Also Sie sollten natürlich, wenn Sie Anzeige erstatten als vermeintlich Geschädigte, das an Unterlagen mitbringen, was Sie haben. Das wird in der Regel das versendete Bild sein, das Dickpick und möglicherweise noch eine Kommunikation dazu. Also alles, was es den Ermittlungsbehörden erleichtert oder möglich macht, einen Beschuldigten auch ermitteln zu können.
Und wenn dann jemand ermittelt wird, was droht den Tätern in Deutschland?
In Deutschland ist die Strafe nach dem Gesetz Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Das hört sich erstmal in Anführungszeichen ganz gut an. In der Realität ist es so, dass solche Verfahren relativ häufig eingestellt werden wegen Geringfügigkeit. Und der Beschuldigte dann entweder gar kein Geld zahlt oder möglicherweise eine Geldauflage an die Staatskasse oder an Opferschutzeinrichtungen. Freiheitsstrafe wäre wirklich sehr, sehr selten, wenn jemand entsprechend schon Voreintragungen, Vorstrafen hat.
Aus Ihrer Erfahrung, wie oft passiert es, dass die Täter überhaupt ermittelt werden können?
Die Verfahren, die ich jetzt in meiner Anwaltskanzlei hatte, logischerweise, da sind die Täter ermittelt worden, sonst säßen sie nicht bei mir als Beschuldigte. Ich denke, dass es in der Regel schon klappt, wenn es so Sachen sind wie Chats bei WhatsApp oder ähnliches, Facebook, dann sollte es funktionieren. Ich kann mir aber natürlich auch vorstellen, dass es Sachen gibt, wo eben der Beschuldigte nicht ermittelt werden kann.
Jetzt werden die wenigsten Fälle auch angezeigt, habe ich gelesen. Was könnte denn dazu führen, dass sich mehr Dickpick-Opfer an die Polizei wenden?
Ich denke, dass ja die drohende Strafe möglicherweise für viele Frauen erschütternd ist, dass sie sich dann möglicherweise denken, ach, das lohnt sich ja gar nicht. Und dann ist es natürlich eine gewisse Hürde, selber zur Polizei zu gehen. Es gibt jetzt diese App Dickstinction.
Ich habe mir die selber persönlich jetzt noch gar nicht angeguckt, aber da soll es erleichtert werden, eine Strafanzeige zu erstatten. Das könnte möglicherweise dazu führen, dass auch mehr Strafanzeigen erstattet werden von Frauen.
Dickpics verschicken. In Finnland wird das jetzt härter bestraft. Über die Rechtslage hier bei uns in Deutschland war das Alexandra Braun, Anwältin für Sexualstrafrecht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ist ein wichtiger Tag für uns alle. Wir kriegen gesagt, was demnächst so alles ansteht. Und wir wissen mittlerweile Sperrstunde 23 Uhr in Gebieten mit 50er-Inzidenz, also 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen. Bei Partys gibt es auch neue Regeln. Ein bisschen was ist schon durchgedrungen aus Berlin. Die Maske ist Thema, Maske in Innenstädten, zwischen Bund und Ländern, genau wie ein Beherbergungsverbot, Kontaktbeschränkungen. Und da sorgt der Föderalismus vor allem für eins, für Verwirrung in der Corona-Pandemie. Kanzlerin Angela Merkel will mehr Einheitlichkeit. Und die Länderchefs und Chefinnen sind gerade bei ihr, analog tatsächlich, nicht per Videoschalte. Und da ist eben die große Frage, wie viel machen die Bundesländer mit? Vor allem mit Blick auf einige Länder im Osten, in denen es kaum Infektionsgeschehen gibt. Darüber sprechen wir jetzt mit Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio, die Entwicklungen des Nachmittags und des Abends für uns beobachtet. Also erstmal, wir wissen ein bisschen was, nämlich wie es weitergeht mit Partys und mit der Sperrstunde.
So ist es, Sperrstunde gilt ja zum Beispiel jetzt schon in Berlin für die Gastronomie ab 23 Uhr. Darauf soll man sich, so schreibt die Deutsche Presseagentur und so berichtet das auch die Bild-Zeitung vorab, jetzt bundesweit geeinigt haben für Regionen mit stark steigenden Corona-Zahlen. Und du hast es eben gesagt, dabei bleibt es bei dieser Grenze von 50. Das heißt also 50 Neuinfektionen in der Woche gerechnet auf eine Einwohnerzahl von 100.000. Das ist deswegen der Erwähnung wert, weil das Kanzleramt eigentlich anders wollte. Es gab eine Beschlussvorlage, da war für solche Fragen von 35 statt 50 die Rede. Das ist die Gastronomie. Dann gibt es die Meldung, dass Bars und Clubs unter diesen Umständen, das heißt bei dieser Inzidenz, geschlossen werden sollen. Da habe ich nicht mehr als diese dürre Meldung. Der Grund für diese beiden Maßnahmen ist natürlich die Sorge, dass Disziplin und Abstand sinken bei Alkoholkonsum und je später der Abend. Und drittens, was private Feiern betrifft, auch wieder in Regionen mit dieser 50er-Inzidenz, da soll bei privaten Feiern die Teilnehmerzahl begrenzt werden auf 10 Teilnehmer. Und diese 10 Teilnehmer sollen aus 2 Hausständen und nicht mehr kommen. Das schreibt die dpa. Das sind die Meldungen, die wir bisher haben.
Über Sinn und Unsinn des Beherbergungsverbotes wurde vorher schon viel, viel diskutiert. Unter anderem Berlins Oberbürgermeister Michael Müller hat das kritisiert. Auf der anderen Seite hat die Brandenburger Landesregierung die Maßnahme verteidigt. Da ist noch nichts zu euch durchgedrungen, wie es damit weitergehen soll. Ist das weiterhin der Streitpunkt überhaupt?
Es ist einerseits klar, dass der Bund da in irgendeiner Weise ran will. Es wurde heute in einer Pressekonferenz Bundesgesundheitsminister Jens Spahn danach gefragt und das hat er geantwortet.
Wir leben davon, dass es Akzeptanz gibt und Akzeptanz entsteht aus Nachvollziehbarkeit und einer gewissen inneren Logik in den Maßnahmen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir das zusammen heute schaffen, das auch nachvollziehbar zu gestalten.
Das klingt inhaltsarm als Aussage, da war aber durchaus eine Aussage drin, denn er hat gleichzeitig gesagt, das ist nicht nachvollziehbar, er hat gesagt, es gibt eben keinen deutlichen Zusammenhang zwischen Reisen im Inland und ansteigenden Zahlen. Wir wissen aber gleichzeitig, zumindest nach Medienberichten, dass in dieser Beschlussvorlage Beherbergungsverbote überhaupt nicht mehr Thema waren. Das heißt, das klingt ein bisschen so, als habe man sich nicht zugetraut, das zu lösen, das Problem. Du hast es eben gesagt, es gab nicht nur unterschiedliche Meinungen im Vorfeld, sondern es gab eben auch sehr starke Positionierungen und von denen muss ein Politiker erstmal wieder runterkommen. Und das betraf ja nicht nur diese beiden Länder, sondern sehr weit vorgeprescht ist ja Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, bei dem Beherbergungsverbot geht es ja nicht nur um einen Corona-Test, sondern dann auch noch um 5 Tage Quarantäne, um einen zweiten Test und so weiter. Auf der anderen Seite hat sich Thüringen sehr stark in die gegenteilige Richtung positioniert, hat von einer Stigmatisierung der Reisenden gesprochen. Also das scheint der dickste Brocken zu sein. Das kann also sein, dass es da keine Einigung geben wird. Andererseits ist da natürlich die Erwartungshaltung ganz besonders groß, weil es ja nicht nur die Reiseindustrie, sondern eben auch Reisende betrifft und weil da das Unverständnis vielerorts sehr groß ist.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, die Maske ist auch ein Thema in Innenstädten. Das sind aber jetzt schon starke Einschränkungen, von denen du gesprochen hast. Eben bei den privaten Partys, in der Gastronomie, Sperrstunde haben wir gerade gesagt. Deine Einordnung, wer setzt sich da gerade vor allem durch bei diesem Treffen? Die Kanzlerin oder die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten?
Eigentlich ist die Kanzlerin ja Moderatorin in dieser Frage. Wir haben eine Generalklausel in einem Bundesgesetz und alles andere wird ausgefüllt durch die Länder. Da hat die Kanzlerin mehr als eine koordinierende Funktion eigentlich nicht mehr. Und das heißt, da haben sich Länderfürsten untereinander durchgesetzt. Aber ich glaube eigentlich, in diesen Fragen war man wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander wie jetzt zum Beispiel beim Beherbergungsverbot. Denn dass die Zahlen rasant steigen, da sind sich ja alle einig. Und dass man ab einer solchen Inzidenz von 50, was ja eben schon kein Entgegenkommen war auf schärfere Maßnahmen, die eigentlich gewollt waren, dass man ab einer solchen Inzidenz jetzt echt was tun muss. Da waren sich wohl auch im Vorfeld alle einig.
Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs und Chefinnen auf der Suche nach Einheitlichkeit und neuen Maßnahmen in der Corona-Pandemie hier bei uns in Deutschland. Hintergründe aus Berlin von Gudula Geuter aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es wurde versucht, sie auseinanderzunehmen. Amy Coney Barrett. Hat aber nicht geklappt. Konkrete Standpunkte hat die Anwärterin auf den US Supreme Court im Senat nicht durchblicken lassen.
Judges can't just wake up one day and say, I have an agenda, I like guns, I hate guns, I like abortion, I hate abortion, and walk in like a royal queen and impose, you know, their will on the world.
It's distressing not to get a straight answer.
Das ist anstrengend. Das macht mir richtig Not, keine richtige, gerade Antwort zu bekommen. Wir hören hier enttäuschte Senatorinnen und Senatoren der Demokraten, dass sie wirklich so wenig aus Amy Coney Barrett rausbekommen haben. Bis in den späten Abend hinein haben sie sich an der Kandidatin abgearbeitet, ob es jetzt um Abtreibung ging, Homo-Ehe, Krankenversicherung. Barrett hat nichts dazu gesagt, ob sie vorhat, frühere Urteile des obersten Gerichtshofs zu kippen, als Nachfolgerin der Liberalen Ruth Bader Ginsburg. Wie es vielleicht hätte besser funktionieren können, damit hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt heute beschäftigt und er hat mit der Polizei gesprochen. Was können wir denn von denen in Sachen Verhörmethoden lernen, Christian?
Oh, eine ganze Menge. Ich habe mich heute mit Adolf Gallwitz unterhalten, der ist Polizeipsychologe, der lehrt auch an der Polizeihochschule Villingen-Schwenningen, hat auch früher selber Verbrecher verhört und der bestätigt erstmal das, was da in der Anhörung von Amy Coney Barrett passiert ist. Die Fragensteller, die haben eine Agenda, die wollen was rauskriegen und die Befragten haben aber auch einen Plan.
Man geht davon aus, dass niemand ein Bestreben hat, die Wahrheit zu sagen, sondern eigentlich nur vor sich stimmig und gut dastehen möchte. Das heißt, wenn wir das nicht gegen ihn verwenden, sondern davon ausgehen und Brücken bauen, dann können wir schon eine Menge machen.
Okay, also keine Wand aufbauen, ich gegen dich, sondern der Befragten, dem Befragten ein gutes Gefühl vermitteln, soweit das eben geht, je nachdem, was ihm oder ihr da vorgeworfen wird.
Ja, und das zeigt schon, dass diese Augenhöhe einfach wichtig ist. Also die Fragen an Amy Coney Barrett, die waren ja schon ziemlich aggressiv im Ton und man hat gemerkt, die macht da richtig zu, ne? Das hätten sich die Fragensteller dann vielleicht früher überlegen müssen, irgendwie eine andere Taktik zu fahren. Das sagt auch Adolf Gallwitz. Also bei manchen mag das funktionieren, ne? Die plaudern unter Druck alles aus. Bei manchen aber eben halt überhaupt nicht. Und das kennt er auch aus seiner eigenen Arbeit.
Den einen müssen wir umschmeicheln, den anderen müssen wir provozieren, den dritten müssen wir etwas kleiner machen, als er sich gerne sehen möchte. Also da gibt es auf die Persönlichkeit abgestimmte Verfahren.
Ja, die berühmteste Taktik, die wir so kennen, die soll ja auch manchmal bei Kindern funktionieren, ist das mit guter Bulle, böser Bulle. Gibt es die nur im Film oder ist das wirklich auch in der Polizeiarbeit real?
Gibt's auch in echt, in der Tat, wäre auch witzig gewesen, wenn sich die Demokraten irgendwie aufgeteilt hätten, ne? In gut und böse. Also, dass einer der Nette ist, Vertrauen schafft und der andere macht Druck, das gibt's, ist immer noch eine beliebte Taktik. Man ist eh immer zu mehreren bei so einer Befragung dabei. Also dieses Good Cop, Bad Cop Modell ist alte Schule, das lernen alle Polizeibeamten und ist auch noch beliebt. Es gibt aber auch noch viele andere Verhörmethoden, das muss man sagen, auch ganz moderne. Welche man nimmt, wir haben es ja gehört, das bestimmt die Persönlichkeit desjenigen, den man eben befragen will. Und das muss man vorher rauskriegen. Und deshalb wird auch wie wild nach Informationen über das Gegenüber gesucht.
Ich muss es kennenlernen und ich muss dazu bringen, dass das Gegenüber mir irgendwas erzählt. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man im Vorfeld so viel wie möglich Informationen und Spuren sammelt aus Gesprächen, aus Veröffentlichungen, aus Schriftwechsel, aus Telefonaten, aus allem, was die Menschen in sozialen Netzwerken hinterlassen, aus Mitgliedschaften. Und das wird ausgewertet zu einem Persönlichkeits- und Motivationsprofil.
Und dann kann der Ermittler oder die Ermittlerin sehr, sehr individuell fragen.
Genau, wenn es einer ist, der Streit sucht, ne, und das Adrenalin braucht, um zu reden, dann Bad Cop. Und wenn man so einen labilen Mörder vielleicht vor sich hat, dann kann man zum Beispiel helfen und sagen, hey, bei mir bist du sicher, hier kannst du dir dein Gewissen erleichtern, dir geht's doch schlecht. Ich habe heute noch von einem Polizeibeamten aus Köln gelesen, der sagt, er nimmt seine Tatverdächtigen sogar auch gerne mal mit in die Kantine, um Vertrauen aufzubauen.
Wenn wir bei labilen Persönlichkeiten sind, man hört ja auch immer mal wieder das Unschuldige gestehen, also die haben eigentlich gar nichts gemacht. Die sagen aber dann im Verhör, ja, ich war's. Oder sie glauben vielleicht sogar, dass sie es gewesen sind. Wie kann denn sowas passieren in einem Verhör?
Das klingt unfassbar, ne? Gibt es aber auch wirklich. Das haben zum Beispiel Forschende der Iowa State University rausgefunden. Also die konnten messen, dass manche Befragte so krass halt unter Stress standen, wenn man sie einfach mal so ja, eines Verbrechens beschuldigt hat. Ist ja auch verständlich, aber für die war es dann eine größere Erleichterung, einfach zu sagen, ja, ich war's, statt tatsächlich standhaft zu bleiben. Sowas, ne? Auch auf sowas müssen eben Ermittler achten und falsche Geständnisse kommen immer wieder mal vor, ja.
Also Informationen sammeln, Persönlichkeit einschätzen, Vertrauen schaffen. Auf Augenhöhe, da können Menschen am besten ausgehorcht werden. Das können wir von der Polizei lernen. Das hilft bei Befragungen von Bundesrichterinnen genauso wie in privaten Diskussionen. Danke, Christian Schmidt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Zypern, da konnte man bis heute die Staatsbürgerschaft kaufen, habt ihr vielleicht schon mal gehört von. Also wer Kohle hat, 2 Millionen in Immobilien zum Beispiel investiert, der kann da einen Pass bekommen, sich da niederlassen. Und weil Zypern ja zur Europäischen Union gehört, hat man natürlich die tolle europäische Reisefreiheit on top bekommen. Voraussetzung ist eigentlich nur ein 1A polizeiliches Führungszeugnis. Dass das mit diesem makellosen Polizeiführungszeugnis bei vielen der Neuzyprioten aber wohl gar nicht so ist, das hat der Fernsehsender Al Jazeera in einer Undercover-Aktion aufgedeckt. Reporter hatten sich als Beauftragte eines chinesischen Kriminellen ausgegeben, der wolle gerne in Zypern investieren und damit auch einen zypriotischen EU-Pass bekommen. Die Reporter, die haben sich mit Agenturen getroffen, mit Anwälten, sogar mit dem zypriotischen Parlamentspräsidenten und alle meinten, ja, problematischer Kunde ist aber trotzdem gar kein Problem. Darüber sprechen wir mit Hubert Faustmann. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Universität in Nikosia und er leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung auf Zypern. Guten Tag, Herr Faustmann.
Hallo, schönen guten Tag, Herr Günther.
Ein Pass für 2 Millionen Euro, das klingt auf jeden Fall nach einem guten Deal, zumindest für Zypern. Wer hat denn davon vor allem profitiert auf Zypern?
Ja, auf Zypern haben vor allen Dingen die politischen Eliten und die Baufirmen, die Verkäufer von Luxusautos, also das Elitensegment auf Zypern hat davon sehr stark profitiert.
Jetzt geht es hier um einen problematischen chinesischen Geschäftsmann, also zumindest in dieser Al Jazeera-Recherche war das der Lockkunde. Gibt es auch andere Fälle, wo diese goldenen Pässe an Leute vergeben worden sind, die eher nicht so eine lupenreine Weste haben?
Ja, es gab letztes Jahr einen großen Skandal, bei dem dann festgestellt wurde, dass international gesuchte Kriminelle den Pass der Republik Zypern bekommen haben. Ganz prominent war dabei ein malaysischer Geschäftsmann, der international gesucht wurde. Daraufhin hat man im November letzten Jahres dieses Passsystem neu und strenger reguliert mit dem Versprechen, dass derartige Fehler, die man auch eingeräumt hat, nicht mehr vorkommen sollen. Und jetzt hat Al Jazeera diesen Mythos oder diese Legende sehr wirkungsmächtig zerstört.
Was macht das eigentlich mit der Gesellschaft? Also ich kann mir vorstellen, das schürt auch Neid. Andere sagen, vielleicht steigen dadurch auch die Immobilienpreise, weil halt kaufkräftige Kunden kommen. Also wird das viel diskutiert bei Ihnen?
Auf Zypern weiß jeder, der es wissen will, und das sind die meisten, was hier passiert und wie sich hier die Eliten, ich habe vorhin noch die Anwälte vergessen, wie die sich hier bereichern. Das wird stillschweigend toleriert. Proteste gab es vor allen Dingen in Limassol, weil wirklich die Baupreise und die Grundstückspreise so hoch gingen, dass es für viele normale Zyprioten immer schwieriger wurde, sich Grund und Boden leisten zu können. Aber diese Stimmung, die wird hier nicht wirkungsmächtig genug. Dafür ist die Elite zu sehr verwoben mit anderen organisierten Interessen und den Medien.
Diese Leute, wohnen die dann tatsächlich auch da oder haben die einfach nur ihre Immobilie da, kommen vielleicht 2-mal im Jahr rüber?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber in vielen Fällen, und deswegen steht Zypern ja so am Pranger, war es einfach so, dass man in dem Moment, wo man die Investition getätigt hat und dann seinen Pass bekommen hat, oft hier nicht mehr oder kaum noch gesehen wurde und sich dann an den Orten in Europa, an denen man sich wirklich niederlassen wollte, also zum Beispiel London oder Berlin, häufiger gesehen wurde. Das ist einer der Gründe, warum Zypern so stark kritisiert wurde, weil es eben keine große Bindung der Menschen, die um den Pass nachgesucht haben, an das Land gab und auch keine Notwendigkeit, hier länger zu leben.
Kritik gab es ja durchaus auch mal von der EU, oder nicht?
Natürlich, Zypern steht da schon lange am Pranger, gerade deswegen, weil es eben eine volle Staatsangehörigkeit anbietet und weil eben da auch keine Bedingungen an einen längeren Aufenthalt daran geknüpft wurden. Und beides war der EU ein Dorn im Auge, weil es das in der Form, Bulgarien hat es, glaube ich, abgeschafft, nur noch in Malta gibt.
Zypern hat dieses Ausstellen dieser goldenen Pässe jetzt erstmal gestoppt. Bleibt das so nach Ihrer Einschätzung oder hat die Regierung ein Interesse daran, das schnellstmöglich wieder zurückzuholen?
Also es wird auf keinen Fall dabei bleiben. Dieses Modell wird wieder aufgenommen werden. Allerdings dann, was sie jetzt machen müssen, ist glaubwürdig darzustellen, dass die größten Fehler, die dieses System mir noch bietet, ausgemerzt wurden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass jetzt der Druck sehr hoch ist, dass die Menschen, die hier Pässe haben wollen, dass sie sich ähnlich verhalten müssen wie in anderen europäischen Ländern, also zumindest mal hier länger leben müssen. Also die griechischen Zyprioten werden auf jeden Fall versuchen, so wenig wie möglich an diesem lukrativen Modell zu ändern und es auf jeden Fall beizubehalten zu versuchen. Und da darf man gespannt sein, wie sehr sie ihr Programm restriktiv gestalten müssen.
Mit einem 2 Millionen Immobiliengeschäft EU-Bürger werden, das geht momentan nicht auf Zypern, aber demnächst wahrscheinlich wieder, sagt Hubert Faustmann, Professor für Politikwissenschaften an der Universität in Nikosia und er leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung auf Zypern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Berlin steht ein Denkmal, das eigentlich heute entfernt werden sollte. Eigentlich. Es hat Proteste gegeben und das Amtsgericht Berlin fordert jetzt nochmal eine Erklärung. Das Denkmal, das steht für über 200.000 Frauen, hauptsächlich Koreanerinnen, die zum Sex mit japanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg gezwungen wurden. Japan hat gegen dieses Denkmal protestiert. Warum? Das weiß unser Reporter Matthias von Lieben.
Sie ist bronzefarben, trägt eine koreanische Tracht und sitzt barfuß auf einem Stuhl. Neben ihr der Stuhl ist frei.
Die Friedensstatue steht für die Frauen, die überlebt haben und das Schweigen gebrochen haben und für deren Mut.
Das sagt Nathalie Tsongwa-Han. Sie ist Vorstandsvorsitzende des Korea-Verbands in Berlin.
Die Statue sozusagen drückt aus, dass sie auf die aufrichtige Entschuldigung und Entschädigung der Frauen um sie wartet. Und all das Leiden, die sie erlebt haben, aber auch die Verstorbenen, die jetzt nicht mehr sprechen können, all das ist in dieser Figur drin.
Trostfrauen werden sie zynischerweise genannt. Die Betroffenen haben lange geschwiegen oder mussten schweigen. Seit den 90er Jahren erheben sie aber ihre Stimme, fordern Gerechtigkeit und eine offizielle Entschuldigung. Wie die Südkoreanerin Lee Soo-sun. Sie hat uns 2010 ihre Geschichte erzählt.
Sie haben mir die Brüste verbrannt, hier oben und da unten. Es tat so weh. Ich krümmte mich vor Schmerz. Und daraufhin haben sie mir auch das Gesäß verbrannt. Mit einem kleinen Brenneisen haben sie mir den ganzen Körper verbrannt.
Die Verletzungen wurden ihr als 16-Jährige zugefügt, als Strafe für einen Fluchtversuch aus einem japanischen Militärbordell in China. Um ihr und auch allen anderen Frauen zu gedenken, steht diese Friedensstatue zum Beispiel in Seoul vor der japanischen Botschaft, in San Francisco, aber auch in Berlin, in Berlin-Moabit. Bis heute eigentlich, denn sie sollte weg, so wollte es der Berliner Bezirk Mitte. Doch dagegen hat es gestern Proteste gegeben, mit knapp 200 Menschen. Das Amtsgericht Berlin hat deshalb jetzt entschieden, es braucht eine weitere Erklärung. Und zwar bis in 2 Wochen. So lange bleibt das Denkmal. Und darüber freut sich Nathalie Tsongwa-Han vom Korea-Verband. Sie hatte den Eilantrag gestellt.
Ja, also erstmal ja sehr erfreulich. Wir haben uns ja wirklich sehr viel Sorgen gemacht.
Japan wird das allerdings nicht so freuen. Sie haben ordentlich Druck auf Deutschland ausgeübt. So will es zumindest die Taz recherchiert haben. Sogar Japans Außenminister soll sich bei Heiko Maas beschwert haben. Und der hat dann Druck auf den Bezirk gemacht, was das Auswärtige Amt natürlich dementiert.
Die japanische Regierung reagiert darauf sehr allergisch.
Das sagt Urs Matthias Zachmann, Professor für Kultur und Geschichte des modernen Japan an der Freien Universität Berlin. Die japanische Regierung wolle,
dass das Ansehen des Militärs auch geschützt wird, dass man auch nicht sich öffnet gegenüber weiteren Forderungen, zum Beispiel von taiwanesischer Seite. Da wurde ja auch ein Vorstoß gemacht und dem schon eine Absage erteilt.
Er sagt auch, Südkorea habe einen Vertrag mit Japan abgeschlossen, und zwar 1967. Und da erklärt das Land, sie würden auf jegliche Ansprüche gegenüber Japan verzichten. Doch seit den 90er Jahren haben die sogenannten Trostfrauen ihr Schweigen gebrochen und fordern eine offizielle Entschuldigung.
Es gibt da ein Auf und Ab, auch welches auch mit dem Wechsel der Premierminister in Japan zu tun hat. Also in den 1990ern gab es da so eine gewisse Annäherung. Es gab auch Erklärungen von einem Premierminister und weiteren, die sich auch dafür entschuldigt haben, für den Umgang mit den Trostfrauen.
Und so sei die Friedensstatue mittlerweile zu sowas wie einem Spielball geworden, den sich beide Seiten immer wieder zurollen.
Ja, das ist so das historische Thema Nummer eins geworden, über das man sich streitet. Und das ist quasi die Plattform, in der man die großen Fragen der Verantwortung für den Krieg mitverhandelt. Und natürlich dann auch internationale Beziehungen eine Rolle spielen und gegenwärtige Interessen zwischen Korea und Japan.
Dabei geht es dem Korea-Verband von Natalie Tsonghua-Han doch eigentlich um viel mehr. Denn sexuelle Gewalt, sagt sie, gebe es täglich und überall auf der Welt.
Und diesen Mut, dass damals am 14. August 1991 eine betroffene Frau vor die Fernsehkamera gestellt hat und erzählt hat, was mit ihr passiert ist, das hatte damals wie eine breite MeToo-Bewegung im ganzen Asien-Pazifik-Raum ausgelöst. Das heißt, dass Hunderte von Frauen haben sich überall gemeldet. Und das ist einer der wichtigsten, glaube ich, Momente, wo die Frauen wirklich den Mut haben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt nicht nachlassen in der Konzentration. Ich habe eine Frage für euch. Wie viele Frauen sind in Deutschland in Führungspositionen? Es sind 10%. Also 10% der Chefs sind Chefinnen. Und wie ist somit der häufigste Vorname von Vorständen in Deutschland? Genau, es sind Thomas und Michael. Das muss sich ändern, fordern jetzt viele unter dem Hashtag Ich will.
Wusstest du, dass in Deutschland gerade mal 10% Frauen in Unternehmensvorständen sind?
Aber selbst eine Frau pro Vorstand scheint für einige bereits eine Zumutung zu sein.
Selbst große Unternehmen, bei denen der Staat Einfluss nehmen kann, haben nicht mehr als 15% Frauen in Vorständen.
Das muss sich ändern.
Jetzt denkst du vielleicht, was betrifft mich das?
Es geht darum, dass Frauen die gleichen Chancen verdient haben.
Auch Jeanette Gusko hat gepostet und sie schreibt, Hashtag ich will die Hälfte von Macht und Einfluss statt Blumen und Lippenbekenntnissen. Hallo.
Hallo.
Jeanette ist Sprecherin des Netzwerks Dritte Generation Ost. Also es sind schon wenige Frauen, wenn wir das jetzt noch runterbrechen, wie viele Frauen aus Ostdeutschland sind denn in Führungspositionen?
Wenn wir da mal tiefer schauen, dann sind meines Wissens von circa 25 DAX-Vorständinnen, meines Wissens nach 3 mit ostdeutscher Sozialisierung.
Das ist sehr, sehr wenig. Macht das müde, macht das wütend, dass es immer wieder Aktionen, auch Hashtags, auch Talkrunden gibt, aber trotzdem so wenig passiert?
Ja, das macht absolut wütend oder sorgt auch für Unverständnis bei mir, denn das ist häufig zitierte Argument, die Frauen wollen ja nicht, das ist eben schlicht unwahr. Wir wissen, dass Frauen bessere Noten und Ergebnisse erzielen in den Studienfächern. Sie ergreifen mutig Chancen im Beruf, mehr und mehr Frauen gründen. Also sind Teil von Mentoring-Programmen und sind qualifiziert und optimiert für Führungsaufgaben. Und deswegen ist ja diese Kampagne Ich will für die erweiterte Frauenquote in der deutschen Wirtschaft und in öffentlichen Unternehmen auch so wichtig. Denn ein Gesetzesentwurf, um diese bisherige Quotenregelung zu erweitern, der liegt vor, doch er wird eben von einflussreichen Männern blockiert.
Die Quotenregelung sprichst du an, du hast auch gepostet, Hashtag ich will eine Quotenfrau sein. Warum?
Unbedingt, denn was wir sehen seit wirklich über 10, 15 Jahren der Selbstverpflichtungen, sehen wir immer wieder diesen ganz starken Frame, also dieses ganz stark gesetzte mentale Bild, dass Quote und Leistung einander widersprechen würden. Und das stimmt schlicht nicht, denn wenn wir uns das mal anschauen, wenn wir es mal umdrehen, dann sind ja westdeutsche weiße Männer, ja, die heute Macht- und Führungspositionen dominieren, eine gesellschaftliche Minderheit. Es gibt in Deutschland allein 1,1 Millionen mehr Frauen als Männer. Wir haben einen Anteil von Deutschen mit Migrationshintergrund von 25% und 17% aller Deutschen sind ostdeutsch. Das heißt, wenn ich also für mich sage, ich will eine Quotenfrau sein, dann verbinde ich das eben ganz stark damit, zu leisten und mitzugestalten. Denn in Deutschlands Elite herrscht eine Männerquote, wenn du so möchtest, in der Leistung ein Kriterium ist, aber eben nicht das Ausschlaggebende. Das ist bisher Männlichkeit. Und deswegen habe ich mit dem Begriff Quotenfrau nicht nur keine Probleme, sondern vertrete den auch selbstbewusst.
Und dazu passt eigentlich ganz gut dieser Tweet eines Users namens Conker, der schreibt, Frauen wollen nur die Quote, wenn sie einen Nutzen haben. Wie wäre es mit genauso hart arbeiten? Was würdest du da gerne antworten auf diesen Tweet?
Was wir in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass uns ja die bisherigen männlichen Führungseliten zu dem Status quo gebracht haben, in dem wir heute sind. Ja, wir sind inmitten einer Klimakrise. Wir haben kaum Antworten auf die Care-Arbeit in unserer Gesellschaft. Wir stehen vor Digitalisierung, Automatisierung, vor großen Investitionen, eben auch in den Fragen beispielsweise, wie eine nachhaltige Gesellschaft aussieht. Das heißt, bisher haben uns unsere Führungs- und Gestaltungseliten ja nicht zu einem besonders rosigen Status quo gebracht. Und von daher wäre meine Antwort, umso mehr so die hart arbeitenden Frauen, die ja eh jeden Tag schon arbeiten, die sollen doch jetzt auch wirklich zum Zug kommen und neuere, bessere Lösungen anbieten. Denn hart arbeiten sie bereits. Wir müssen nicht die Frauen reparieren, sondern das System.
Und außerdem, wenn man sich die vielen Länder auf dieser Welt anschaut, in denen Frauen die Staatschefinnen sind, da läuft es ja jetzt auch nicht so schlecht, wie wir in den vergangenen Monaten vor allen Dingen gesehen haben. Was glaubst du, in wie vielen Hashtag-Runden zum Thema sprechen wir beide uns und du sagst, hey, es hat sich jetzt mal wirklich was getan. Wie lange dauert das noch?
Am liebsten hören wir damit morgen auf. Meiner Erfahrung nach brauchen wir noch etwas mehr. Hoffentlich nicht so lange, wie uns in Studien vorgezeigt wird. Da sind es nämlich um die 100 Jahre, bis eine echte Gleichberechtigung stattfindet. Ich will, ist, glaube ich, eine starke Kampagne, die auch nochmal viel erreichen kann. Ein Gesetzesvorschlag konkret für Deutschland liegt vor für Frauen in Führungspositionen und Quoten, auch für Vorstände. Deswegen besser weniger als mehr.
Jeanette Gusko, Sprecherin des Netzwerkes Dritte Generation Ost, zum Hashtag Ich will. Also ich will Chefin sein. Danke dir. Das war das Update mit Ralf Günther. Bis morgen ab 18 Uhr.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.